Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Am Bau wird es wohl Streiks geben. Ein schlichter Spruch für diesen Tarifkonflikt liegt vor, aber die Arbeitgeber wollen ihn nicht. Zum Bau und zur Aufsicht auf Streik gleich mehr. Bis gestern Abend mussten die Bundesministerien ihre Finanzwünsche für den Bundeshaushalt des nächsten Jahres beim Finanzminister abgeben. Das haben sie auch getan, aber einige anders als gewünscht. Frank Capellan, und damit startet die Sendung, zum neuen Ampelhaushaltskonflikt, bei dem die Union dem FDP-Finanzminister den Rücken stärkt.
Für eine schwarz-gelbe Koalition reicht es schon rein rechnerisch nicht mehr. In Finanzfragen aber kann sich der FDP-Chef immer noch auf die Union verlassen. Wie der Finanzminister verlangt auch die Opposition Kürzungen beim Bürgergeld. Und wie Christian Lindner warnt auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann heute vor einer Aufweichung der Schuldenbremse. Die USA macht er gerade als abschreckendes Beispiel aus.
Die Amerikaner haben starke Probleme mit der Inflation weiterhin. In Europa geht sie zurück, weil die Amerikaner einfach Geld drucken. Und ich finde, dass die Schuldenbremse eine Inflationsschranke ist, eine Inflationsbremse. Und wenn Deutschland hier im negativen Sinne vorangeht und die Schuldenbremse bricht, werden andere Länder diesem Negativbeispiel folgen und werden sagen, wenn Deutschland das macht, dann kann ich das auch.
Das klingt sehr nach Christian Lindner. Er muss sich nun damit auseinandersetzen, dass die Ressorts seiner Forderung nach Einsparungen nicht folgen wollen. Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen verlangt sogar 2 Milliarden Euro mehr Geld, das sie für humanitäre Hilfe benötigt. Auch Sozialdemokratin Svenja Schulze verweist auf die Krisen dieser Welt. Die Unterstützung für die Ukraine schlägt in ihrem Entwicklungsetat mit 1 Milliarde Euro zu Buche. Im Übrigen wird die Entwicklungshilfe als Krisenprävention betrachtet. Russland und China werden noch mehr in die Bresche springen, wenn wir unser Engagement etwa in Afrika zurückfahren, warnt die Ministerin. Der Finanzminister fordert dennoch Kürzungen in allen Ressorts. Die Kindergrundsicherung etwa will Lindner auf Eis legen. Er verweist darauf, dass er sich mit Kanzler Scholz und Vizekanzler Habeck auf eine Konsolidierung des Haushaltes verständigt habe.
Das heißt jetzt noch gut 3, vielleicht 4 Jahre Disziplin, dann haben wir möglicherweise eine Soliditätsdividende.
Weniger Schulden, weniger Zinsbelastung. Monika Schnitzer, Chefin der sogenannten Wirtschaftsweisen, sieht das ganz anders. Sie fordert Wachstumsimpulse. Der Staat müsse Geld in die Hand nehmen, dafür die Schuldenbremse lockern und Subventionen abbauen. Auch Handwerkspräsident Jörg Dittrich fordert heute ein, so wörtlich, mutiges, mittelstandsorientiertes Wachstumspaket. Christdemokrat Carsten Linnemann hält dagegen, neue Schulden sind aus seiner Sicht der falsche Weg.
Wir haben in diesem Jahr knapp 40 Milliarden Euro an Zinsen. So ein bisschen sollten wir auch an die nächste Generation denken. Nicht nur ein bisschen, sondern mit voller Wucht.
Wie die Ampel eine Haushaltslücke von 25 Milliarden Euro schließen will, bleibt rätselhaft. Eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung dürfte den Kürzungsforderungen mit Blick auf Rente und Bürgergeld kaum nachkommen. SPD-Fraktionsvize Achim Post warnt,
dass wir die innere Sicherheit, die äußere Sicherheit und die soziale Sicherheit nicht gegeneinander ausspielen.
Verteidigungsminister Boris Pistorius hat infolge des russischen Angriffskrieges einen Mehrbedarf von 6,5 Milliarden Euro angemeldet. Der Kanzler steht nun im Wort, dass dafür nicht im sozialen Bereich gestrichen wird.
Frank Capellan war das. Aus dem Ressort des Bundesgesundheitsministers gehört die Reform der Krankenhäuser zu den wichtigsten Reformvorhaben. Immerhin schreibt rund ein Drittel der Kliniken rote Zahlen. Ein Gesetz, das Orientierung geben soll über die Qualität in den einzelnen Häusern, hat Karl Lauterbach bereits durch Bundestag und Bundesrat gebracht. Es fehlt aber der zweite Teil, der unter anderem die Finanzierung in den Kliniken reformieren soll. Bei einem Besuch in einem Krankenhaus in Berlin hat Karl Lauterbach sich dazu geäußert. Dieter Nürnberger war dabei. Mit dem eigentlich vorgesehenen Zeitplan wird es schon mal nichts.
Aufs Tempo drücken will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach SPD weiterhin. Doch musste er heute eingestehen, dass die Ampelregierung den Gesetzentwurf zur Krankenhausreform wohl nicht wie ursprünglich geplant am 8. Mai, sondern erst eine Woche später am 15. Mai beraten und beschließen wird.
Insbesondere müssen wir absolut sicher sein, dass das Gesetz auch nachher zustimmungsfrei beschlossen werden kann. Auf eine Woche kommt es nicht an bei einer Reform, die über 2 Jahre vorbereitet wurde.
Lauterbach nahm heute in einem Berliner Krankenhaus die inzwischen 10. Empfehlung der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung entgegen. Hier sprechen sich die Experten dafür aus, die Grenzen zwischen den ambulanten und stationären Sektoren in Deutschland zu überwinden. Dazu soll ein sogenanntes Primärarztsystem aufgebaut werden und die regionale Versorgung für beide Bereiche gemeinsam geplant werden. Tom Shaw, der Leiter der Kommission, will mehr Effizienz und auch Einsparungen.
Wir sind schon auf Platz 1 der Gesundheitsausgaben in Europa, in allen OECD-Ländern, wenn man es am prozentualen Anteil des Bruttoinlandsproduktes misst. Und das ist kontinuierlich überproportional gestiegen. 1992 haben wir 9,4% des Bruttoinlandsproduktes für Gesundheitsausgaben investiert und 2022 waren es schon 12,8. Das kann so nicht mehr weitergehen.
So sollen Krankenhäuser aufgebaut werden, die vorrangig ambulante Behandlung anbieten. Auch für Apotheken, Praxen, Versorgungszentren und andere Gesundheitsberufe. Das Aufweichen der bislang starren Grenzen zwischen ambulantem und stationärem Sektor sieht Bundesgesundheitsminister Lauterbach als wesentlichen Baustein der geplanten Krankenhausreform.
Wir werden, ohne dass wir die Sektorengrenzen aufbrechen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, werden wir mit der Zahl der Fachärztinnen und Fachärzte und der Pflegekräfte, die wir erwarten können, die Babyboomer-Generation nicht versorgen können. Daher müssen wir das medizinische Personal effizienter einsetzen.
Die Neuaufstellung der Kliniken bleibt aber weiterhin umstritten. Erst vor ein paar Tagen haben die Gesundheitsminister der Länder das Vorhaben deutlich und einstimmig kritisiert. Weder die Ausgestaltung der zu reformierenden Vergütungssystematik noch deren Folgen seien klar. Auch Jens Schick, Vorstandsmitglied des Unternehmens Sana, in deren Krankenhaus in Berlin der Bundesgesundheitsminister heute zu Gast war, teilt Bedenken der Länderminister etwa zu kleineren Standorten.
Was bisher überhaupt nicht geklärt ist, ist eben die Finanzierung dieser kleinen Standorte. Da muss aus meiner Sicht nachgebessert werden, sonst ist das, was Sie wollen, wird mit Sicherheit nicht erreicht.
Der angesprochene Bundesgesundheitsminister nahm es gelassen. Er sei mit der parteiübergreifenden Stellungnahme der Ländergesundheitsminister so wörtlich zufrieden. Eine gute Grundlage, um die notwendige Reform voranzutreiben. Nach dem geplanten Kabinettsbeschluss am nun 15. Mai sollen dann die Beratungen im Parlament beginnen und die Krankenhausreform dann weiterhin Anfang Januar 2025 in Kraft treten.
Dieter Nürnberger war das. In der Tarifrunde am Bau zeichnen sich Streiks ab. Denn die Bauarbeitgeber erklärten, dass sie den Schlichterspruch für die rund 930.000 Beschäftigten, der im April ausgesprochen wurde, nicht annehmen. In der Baubranche gibt es die Besonderheit, dass stets ein Schlichterspruch eingeholt wird, bevor es zum Arbeitskampf kommt. Was natürlich nur dann einen Konflikt befriedet, wenn die Kontrahenten dem auch zustimmen. Das will jetzt aber die eine Seite nicht und die andere, die Baugewerkschaft, kündigt umgehend Arbeitskämpfe an. Jutta Nieswand dazu.
Die Gewerkschaft IGBAU hat Streiks angekündigt. Damit reagiert sie darauf, dass die Arbeitgeberverbände am Mittag den Schlichterspruch im Tarifkonflikt abgelehnt haben. Der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bau und Agrarumwelt Feiger hat in Frankfurt mitgeteilt, jetzt werde gestreikt und das massiv. Und zwar in der Bauindustrie wie auch im Baugewerbe, in großen Unternehmen wie in kleinen Handwerksbetrieben. Die IGBAU hatte dem Vorschlag des Schlichters Schläge schon vor 2 Wochen zugestimmt. Er sah vor, den Beschäftigten 250 Euro mehr pro Monat zu zahlen. Nach 11 Monaten sollten noch einmal gut 4% im Westen und knapp 5% im Osten hinzukommen. Die Gewerkschaft will jetzt allerdings nicht für den Schlichtervorschlag streiken, sondern für ihre ursprüngliche Forderung. Und die sieht 500 Euro mehr im Monat für alle Lohngruppen vor.
Niesmann war das. Sowohl in Deutschland als auch auf Ebene der EU hatten Lieferkettengesetze im Abstimmungsprozess einen schweren Stand. Nun gibt es sie aber. Lieferkettengesetze sollen dafür sorgen, dass Unternehmen für die Einhaltung von Umweltstandards und von Menschenrechten verantwortlich sind über die gesamte Entstehung eines Produktes hinweg. Wie hoch ist aber die Bedeutung dieser Gesetze in den Ländern, in denen sie für Verbesserungen sorgen sollen? Felix Lill hat sich in Bangladesch umgehört, dem weltweit zweitgrößten Textilexporteur.
Khalid Hossein klingt auffallend optimistisch, wenn er von seiner Branche spricht. Der Textilsektor ist lebenswichtig für uns. Er ist unsere größte Exportindustrie. 4 Millionen Menschen sind hier beschäftigt. Und wir machen gerade deutliche Fortschritte. Wir können es zwar nicht alleine schaffen, aber wir können damit prahlen, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Khalid Hossein arbeitet für die Bangladesh Apparel Exchange, einen Verband der Textilindustrie, der nachhaltiges Wachstum erreichen will. An der BGMEA University of Fashion and Technology, einer Hochschule für Textilfächer in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, spricht Hossein auf einer Podiumsdiskussion zu einem Thema, das im Land gerade großes Interesse nährt. Titel der Veranstaltung: Das Dilemma um den Textilhandel zwischen Bangladesch und Deutschland. Schnelles Wachstum mit Nachhaltigkeit in Einklang bringen. Und Hossein sieht sein Land hier auf einem guten Weg. Soziale Inklusion ist uns auch wichtig. Wir stellen faire Löhne sicher. Die Arbeiter sind nicht so sehr unglücklich mit den Löhnen. Dass es gut laufe, sei auch Deutschland zu verdanken. Denn für Bangladesch ist Deutschland nicht nur der zweitwichtigste Abnehmer von Warenausfuhren. Durch das Lieferkettengesetz hat Europas größte Volkswirtschaft auch eine Vorbildrolle eingenommen. Das deutsche Gesetz soll sicherstellen, dass weder Kinder- noch Zwangsarbeit möglich sind. Außerdem sollen Arbeiterrechte und Umweltstandards geschützt werden. Auf dem Podium im Hörsaal sitzt neben Khalid Hossein Salim Mullah vom Industrieministerium. Mullah betont: Wir sind der zweitgrößte Textilproduzent der Welt. Und wir haben jetzt mehr als 200 aus den USA als grün zertifizierte Fabriken im Land. Darauf sind wir stolz. Wir wollen diese Zahl aber noch erhöhen. Wir arbeiten dafür sehr eng mit den internationalen Abnehmern zusammen. Bald sollten grüne Fabriken ohnehin Standard werden. Denn Mitte März beschloss die Europäische Union noch das EU-Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Im Vorfeld versuchte aus Deutschland zwar die FDP, die Regelungen zu verwässern. Erst ab 2032 gelten dann noch etwas strengere Regeln für europäische Betriebe als jene, die bisher in Deutschland alle Unternehmen mit mindestens 1000 Mitarbeitenden regulieren. Alles in allem ein großer Fortschritt? Nicht wirklich, findet man auf Gewerkschaftsseite. Halima Begum sagt: Wer behauptet, die Arbeiterinnen seien zufrieden, habe ihnen nie zugehört und wisse nicht, wie sie leben, so Begum. Halima Begum arbeitet seit 20 Jahren in Textilfabriken. Als Mädchen fing sie an. Heute ist sie Chefin einer Gewerkschaft in einer Fabrik, die auch für Tchibo produziert. In einer sogenannten grünen Fabrik. Aber nur weil sie grün sei, sei noch lange nicht alles gut, sagt die 32-Jährige. In Fabriken, die nicht nach Deutschland exportieren, würden Arbeiterinnen noch immer geschlagen. Und Belästigung könne selbst in grünen Fabriken noch passieren, so Halima Begum. Das liege auch daran, dass es seitens der Arbeitgeber keinerlei Aufklärung über ein Lieferkettengesetz gegeben habe. Was sie aber besonders ärgert, ist, dass die Löhne dadurch noch nicht steigen. Bei den letzten Tarifverhandlungen forderten die Gewerkschaften einen Mindestlohn von 24.000 Taka, rund 200 Euro. Die Regierung beschloss dann 12.500 Taka. Dass die Löhne sehr niedrig sind, bestätigt Yusuf Sadat vom unabhängigen Think Tank Center for Policy Dialogue. Die Textilarbeiterinnen führen ein sehr sparsames Leben voller Kompromisse. Die meisten wohnen in Fabriknähe, um zur Arbeit zu Fuß gehen zu können. Alles andere wäre zu teuer. Wir haben errechnet, dass man mindestens 24.000 Taka pro Monat bräuchte, um eine vierköpfige Familie ausgewogen ernähren zu können, also inklusive regelmäßigen Portionen von Fisch und Fleisch. Alle anderen Ausgaben kämen noch obendrauf. Dies betrifft nur die Ausgaben für Nahrung. Das Lieferkettengesetz ermöglicht demnach nicht einmal eine ausgewogene Ernährung. Und die Löhne stiegen auch deshalb nicht, weil der Industrieverband BGMEA, nachdem auch die führende Textilhochschule BGMEA University of Fashion and Technology benannt ist, äußerst einflussreich sei. So Yusuf Sadat. BGMEA. Die BGMEA ist die stärkste Interessengruppe im Land. Viele dort sind auch Mitglieder im Parlament oder waren es mal. Nicht nur die Industrie, sondern auch Großteile der Politik haben also ein Interesse daran, Löhne niedrig zu halten. Für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Bangladeschs, aber auch im Sinne der Profite. Angesprochen auf das Lohnniveau ist auch der Industrievertreter Khalif Hossein plötzlich ein bisschen weniger positiv. Hossein sagt: Wir würden die Löhne auch sehr gerne erhöhen. Aber erhalten wir denn entsprechende Abnahmepreise? Nein. Es gibt eine riesige Investitionslast, um die Fabriken grün zu machen. Und wer trägt diese Last? Das sind nicht unsere internationalen Abnehmer, sondern die heimischen Fabriken selbst. Bei den Preisen, zu denen die Fabriken ihre Textilien an europäische Abnehmer verkaufen, sei es vielleicht möglich, die Fertigungsstätten auf grüne Standards aufzurüsten. Aber dann auch noch die Löhne zu erhöhen, sei zu viel. Dafür müsste Kleidung in Europa dann teurer werden.
Felix Lill war das. Die Türkei gehört zu den Staaten, die sich im Gazakrieg entschieden gegen Israel stellen. Der türkische Staatschef Erdogan polemisiert gegen Israel, auch unter Verwendung des Genozidvorwurfs. Dennoch hat die Türkei weiterhin Geschäfte mit Israel gemacht. Da das eine wenig überzeugende Haltung war, wurden nun auch die Handelsbeziehungen mit Israel beendet. Benjamin Weber über die Entscheidung und Erdogans Argumente.
Angesichts des Vorgehens Israels im Gazastreifen hätte die Türkei sich nicht weiter gedulden können, sagte Staatspräsident Erdogan im Anschluss an das Freitagsgebet in einer Moschee im Istanbuler Stadtteil Üsküdar. Als Muslime sei es für sie undenkbar gewesen, weiter nur zuzusehen. Die Türkei hatte am Donnerstagabend bekannt gegeben, alle Exporte und Importe zu Israel einzustellen. Und zwar so lange, bis Israel einen Waffenstillstand in Gaza ermögliche und ununterbrochene humanitäre Hilfe in den Gazastreifen fließen könne. Das Handelsvolumen beider Länder lag laut türkischer Statistikbehörde im vergangenen Jahr bei knapp 7 Milliarden US-Dollar. Ein Großteil davon sind türkische Exporte. Erdogan hatte den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen immer wieder scharf kritisiert und Israel unter anderem Völkermord an den Palästinensern vorgeworfen. Zuletzt war Erdogan innenpolitisch in die Kritik geraten, weil die Regierung ungeachtet seiner deutlichen Rhetorik weiterhin mit Israel Handel betrieben hatte.
Benjamin Weber war das. Nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, suchte Europa sich neue Gaslieferanten. Vielleicht nicht ganz so freiwillig wie proklamiert, denn der Kreml hatte seinerseits die Gaslieferungen ja recht schnell reduziert. Aber einen Effekt auf die Gazprom-Geschäfte, die Geschäfte des großen russischen Gaskonzerns, die gibt es doch zum ersten Mal seit Jahrzehnten, macht der Gazprom-Konzern Verluste. Florian Kellermann dazu.
Der historische Jahresverlust von Gazprom ist vor allem darauf zurückzuführen, dass im vergangenen Jahr die Exporte des Unternehmens in die Europäische Union einbrachen. Das geschah, obwohl die EU auch nach der russischen Invasion in der Ukraine bisher keine Sanktionen gegen Gasimporte aus Russland verhängt hat. Janis Kluge, Russland-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik:
Gazprom hat in der Vergangenheit immer unglaublich viel Gas nach Europa in die EU exportiert und das zu sehr hohen Preisen und hat dann aber im Verlauf des Jahres 2022 diese Exporte immer weiter gedrosselt. Wir erinnern uns, unter verschiedenen Vorwänden wurde die Lieferung immer weiter reduziert, was bei uns dann ja zu sehr hohen Preisen geführt hat, aber eben auch dazu, dass diese Exporte sehr, sehr stark zurückgegangen sind und auch danach nicht wieder gestiegen sind.
Denn die Abnehmer in vielen EU-Ländern hätten sich inzwischen umorientiert. In früheren Jahren importierte die EU bis zu 150 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland pro Jahr, vor allem über Pipelines wie Nord Stream 1 oder durch das Transitland Ukraine. Diese Menge ist heute auf etwa ein Viertel gesunken. Die EU importiert inzwischen verstärkt Flüssiggas aus Russland, das vor allem an Häfen in Belgien, Frankreich und Spanien geliefert wird. Den Rückgang aus der Lieferung über Pipelines kann dies jedoch nicht kompensieren. Janis Kluge geht davon aus, dass sich Gazprom so rasch wirtschaftlich nicht erholen werde.
Gazprom kann dieses Gas nicht woanders hin exportieren. Es fehlen Pipelines, beispielsweise nach China, mit denen das möglich wäre. Die müssten erst gebaut werden, das ist nicht abzusehen. Und deshalb bleibt dieses Gas erst einmal im Boden.
Über die derzeit bestehende Pipeline nach China mit dem Namen Kraft Sibiriens soll Russland im kommenden Jahr bis zu 38 Milliarden Kubikmeter Gas exportieren können. Ein anderes Pipeline-Projekt kommt bisher nicht voran. Für die russische Wirtschaft sei der Verlust von Gazprom ein heftiger Schlag, so der russische Ökonom Igor Lipsitz gegenüber dem ukrainischen Fernsehsender 24. Kanal. Gazprom wurde soeben Geld aus dem Staatshaushalt versprochen, umgerechnet 4 Milliarden Euro, um ein geplantes Flüssiggasterminal in Ust-Luga an der Ostsee zu bauen, das das Unternehmen nicht selbst finanzieren kann. Im kommenden Jahr muss dann wohl auch das laufende Geschäft von Gazprom subventioniert werden. So werden Wirtschaftszweige, die eigentlich den russischen Staatshaushalt finanzieren sollten, zum Zuschussgeschäft. Seine steigenden Militärausgaben für den Krieg in der Ukraine könne Russland nur deshalb bestreiten, weil der Ölpreis weiterhin hoch sei, so Experten. Das Land habe gelernt, die auf dem Ölsektor bestehenden westlichen Sanktionen ins Leere laufen zu lassen. Außerdem greife Russland massiv auf Rücklagen zurück, vor allem aus dem sogenannten Nationalen Wohlstandsfonds, der eigentlich unter anderem die Renten für künftige Generationen sichern soll.
Florian Kellermann war das. In den USA ist die Arbeitslosigkeit im vergangenen Monat überraschend gestiegen, was etwas widersprüchlich erscheint zu den Annahmen der US-Notenbank, die ja gerade erst die Leitzinsen nicht gesenkt hat, weil Arbeitsmarkt und Konjunktur gut, allzu gut laufen und die Inflation weiterhin zu hoch ist. Zur Statistik Isabel Karas.
175.000 neue Jobs sind im vergangenen Monat hinzugekommen. Das meldet das US-Arbeitsministerium in Washington. Experten waren von rund 240.000 neuen Arbeitsplätzen ausgegangen. Außerdem ist die Arbeitslosenquote leicht angestiegen, von 3,8% im März auf 3,9% im April. Damit bleibt die Quote den 27. Monat in Folge unter 4% und somit im längeren Vergleich relativ niedrig. Die Arbeitsmarktdaten beziehen sich auf Jobs außerhalb der Landwirtschaft. Vor allem im Gesundheitswesen, dem Einzelhandel und dem Baugewerbe wurden im April mehr Menschen eingestellt. Der US-Arbeitsmarkt ist mitentscheidend für die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve, kurz FED. Die Verantwortlichen dort dürften sich durch die neuen Zahlen in ihrem Kurs bestätigt fühlen. Die FED hatte erst vorgestern entschieden, den Leitzins auf unverändert hohem Niveau zu belassen, in der Spanne von 5,25 bis 5,5%. Mit Zinssenkungen wird aktuell nicht vor dem September gerechnet.
Isabel Karas war das, und mit dem US-Arbeitsmarkt geht es zum Börsenberichterstatter, zu Klaus-Rainer Jackesch. Der Arbeitsmarkt war aber nicht das einzige Thema aus den USA, das die Frankfurter Börse beschäftigt hat. Dazu kamen auch noch Geschäftszahlen von Apple nach Börsenschluss gestern in den USA. Die Zahlen, die eigentlich gar nicht so gut waren, aber trotzdem mit einem Kurs Plus belohnt wurden.
Ja, das ist richtig, um plus von rund 7%. Und das liegt vor allem daran, dass Analysten davon ausgehen, dass nun die Talsohle durchschritten ist. Nach 5 Umsatzrückgängen in 6 Quartalen sieht man also Licht am Tunnel. Außerdem erhofft man gute Geschäfte mit künstlicher Intelligenz. Und Apple hat ein Aktienrückkaufprogramm in einem Rekordvolumen angekündigt. All das treibt den Kurs nach oben.
Zu den Aktien zu Hause. Die Post und RWE hatten Hauptversammlung. Gab es von dort Botschaften, die die Kurse bewegt haben?
Bei der Post gab es heute Forderungen, dass man das schwache Briefgeschäft doch vom florierenden Geschäft DHL, also dem Paketgeschäft, abtrennen sollte. Das mutete etwas absurd an, denn die Deutsche Post hatte DHL ja genau aus dem Grund übernommen, um diese erwartete Tendenz eben zu kompensieren. Vorstandschef Tobias Mayer hat das dementsprechend auch abgelehnt. Allerdings hat er auch deutlich gemacht, dass die Kunden wieder mit Portosteigerungen rechnen müssen. Der Kurs steigt um 0,5%. Und bei RWE, da gab es heute Forderungen, dass man doch etwas schneller aus dem umweltschädlichen Kohleverstromung aussteigen soll, weil eben CO2-Emissionen mittlerweile als Risiko auch an den Kapitalmärkten angesehen wird. Die Aktie ist allerdings weitgehend unbewegt und unverändert.
Es gab aus der Autobranche in dieser Woche einiges an schlechten Nachrichten. Heute kommen noch Audi dazu und Daimler Truck, die frühere Lkw-Sparte von Daimler.
Ja, bei Audi, da gab es ja Lieferengpässe bei Motoren. Das Umfeld ist sehr schwierig. Der Umsatz ist deutlich geschrumpft. Der Betriebsgewinn um 3/4 geschrumpft. Aber man hofft, dass man doch die Prognose halten kann für dieses Jahr. Deshalb steigt der VW-Kurs um knapp 2%. Audi selber ist ja hier nicht notiert. Und Daimler Truck, da gibt es ein dickes Minus von rund 4%, zeitweise bis zu 7% Minus. Ursache ist auch hier das schwache Umfeld und die depressive Stimmung in Deutschland, wie es heute hieß, obwohl die Geschäftszahlen zum ersten Quartal gar nicht so schlecht aussahen.
Es war eben zu hören, die Bauarbeitgeber haben die Schlichtung in ihrem Tarifkonflikt scheitern lassen. Spielt das eine Rolle auch an der Börse?
Nicht allzu viel. Die Anleger haben das heute weitgehend ignoriert. Die Baukonzerne und die Wohnungsgesellschaften sind alle im Plus. Insbesondere Vonovia weiterhin mit einem Aufschlag von 2,5%.
Und der Tag als Ganzes, wie sah der aus? Geht es in Richtung der alten Börsenweisheit, sell in May und go away, also Verkauf im Mai und such das weiter?
Also viele dieser Börsenweisheiten, die stimmen ja nicht mehr so richtig oder werden nicht mehr angewendet. Also heute ist davon nicht zu spüren. Der DAX bei 17.995 Punkten, 98 mehr als gestern. Es gibt wieder neue Zinshoffnungen, eben nachdem der Arbeitsmarkt in den USA eben nicht so gut ausgefallen ist.
Machen wir das Bild komplett mit Euro, den Anleihen und dem Goldpreis.
Der Euro stärker bei einem Dollar 0,756. Auf dem Anleihenmarkt ist die Umlaufrendite leicht gesunken auf 2,58% und die Unze Feingold bei 2.291,79 und 12 weniger als gestern.
Klaus-Rainer Jackisch war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute, dann mit Antje Alrogge am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.